kommende Evangelisation und was der Herr in uns, durch uns tun wird. Und ich möchte heute Morgen dann uns wirklich einleiten, richtige Impulse geben für die richtige, wie wir richtig denken sollen bei der Evangelisation, wie wir allgemein über Evangelisation denken. Aber das ist, ich glaube, für die meisten von uns ein Kampf. Es ist nicht einfach etwas, das wir auf natürliche Weise machen oder wo wir alle schon was lernen können. Ich auf alle Fälle. So, heute Morgen möchte ich 1. Thessalonicher wieder aufschlagen. 1. Thessalonicher und im 2. Kapitel. Und heute möchten wir sehen, wie Paulus evangelisiert hat. Wenn wir an den Missionsbefehl denken, denken wir an den Jünger Jesu, zu denen er gesagt hat, geh in alle die Welt und mach zu Jüngern. Und wir denken, okay, das war für die Jünger, klar, schon klar, sollen sie machen. Aber war das nur für die Jünger gedacht, dass sie Jünger machen sollen? Jesus sagt in einem anderen Evangelium oder eigentlich von Lukas den Bericht in Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 8, ihr werdet meine Zeugen sein. War das nur die Jünger machen sollen? Und was wir feststellen, ist, dass jeder, der Jesus begegnet, der von Jesus verändert wird, ist ein Jüngermacher. Das heißt, wenn du Jesus angenommen hast, in dem Moment wurdest du schon berufen von Gott, Jünger zu machen, anderen von Jesus zu erzählen. Nur so lebt die Gemeinde, existiert die Gemeinde immer noch heute, 2000 Jahre später, weil eine zu dem Nächsten die Wahrheit Jesus weitergegeben hat. So liegt es auch bei uns. Ich denke manchmal, ohne das ausführlich zu sagen, denken wir es ungefähr die Endstation. Okay, ich habe Jesus gefunden, super. Aber soll die Wahrheit nicht weitergegeben werden? Tatsache ist, jeder von uns, ich möchte es persönlich machen, du bist ein Jüngermacher. Ich bin ein Jüngermacher. Die Frage ist, wen sollst du zu Jesus führen? Wir sprechen hier nicht von wie Proselyten, wo wir Leute einfach zwingen, einen Glauben anzunehmen. Wie früher in muslimische Länder unten so gezwungen wurde, in Nordafrika, mit dem Schwert Jesus anzunehmen. Und selbst leider im Namen Jesus gemacht wurde. Eine Kreuzzüge, dass sie gezwungen wurden, Jesus anzunehmen. Nein, Gott hat jeden Mensch mit einem freien Willen geschaffen. Und ist etwas, das wir nicht zwingen können, nicht zwingen sollen. Das schadet nur dem Namen Jesu. Aber was Jesus uns berufen hat, ist, von ihm weiter zu erzählen. Und was für eine schöne Möglichkeit haben wir, eine konkrete Veranstaltung, wo wir wirklich die Leute erreichen können, wo sie sind, hochaktuellen Themen. So möchten wir heute Morgen sehen, wie hat Paulus diese Gemeinde in Thessalonicher erreicht? Es wurde vorgelesen, aber ich lese die erste Verse, weil wir heute werden wir sehen, Jesus hat dich berufen, Jünger zu machen. Nimmst du seinen Befehl ernst? Jesus hat dich berufen, Jünger zu machen. Nimmst du seinen Befehl ernst? Das gilt nicht nur für die Evangelisation, sondern eigentlich, das ist für unser ganzes Leben. Und wir werden kurz von Paulus was auf dem Leinwand sehen mit der Landkarte. Aber lese erst Kapitel 2, die ersten zwei Verse. Wo Paulus sagt, denn ihr selbst wisst, Brüder, er spricht zu einer Gemeinde, dass unser Eingang bei euch nicht vergeblich war, sondern nachdem wir vorher gelitten hatten und misshandelt worden waren, wie ihr wisst, in Philippi, wurden wir freimütig in unserem Gott, das Evangelium Gottes zu euch zu reden, unter viel Kampf. Nun, Paulus in dieser Stelle, ich möchte sagen, diese Stelle für mich war manchmal schon langweilig. Ich sage es einfach so, und habe die Befürchtung heute, dass wir irgendwie den Faden verlieren von der Stelle, weil das irgendwie nicht aktuell für mich ist. Aber denk, Paulus hat diese Gemeinde gegründet. Er hat diese Menschen mit dem Evangelium erreicht. Wir sind auch eine Gemeindegründung. Und 2000 Jahre später ist die Wahrheit genau die gleiche. Und wir können von Paulus lernen, wie er Menschen erreicht hat. Gilt immer noch heute. Und es ist nicht nur für Paulus als Apostel. Und wir machen ihn irgendwo auf einem Podest irgendwo und, das ist der Paulus. Nein, er ist Vorbild für uns, dass wir auch Jünger so machen. Können wir ihm als Vorbild nehmen? So sehen wir, Paulus kam zu dieser Gemeinde von einem anderen Ort. Er kam von Philippi. Und ich möchte, wir haben eine Landkarte hier, können Sie sehen, dann Türkei und in Griechenland und wir sind da oben irgendwo, ne? Da, der Dach hin so. Und das ist an der Decke. Und das ist hier Griechenland. Paulus war hier unten. Ich habe ein bisschen so eine Animation gemacht, damit wir ein bisschen, ich möchte hier einen Punkt machen und dass wir überlegen, was Paulus gemeint hat, wenn er sagte, wir haben vorher gelitten. Paulus war hier. Siehst du den kleinen Männchen? Männlein da. Er war unten in Troas, nicht weit von dem damaligen Troja. Und dort hat er gedient. Und dann hat er ein Schiff genommen, sagt Apostelgeschichte. Und das Schiff ist dann oben um Samothrake. Das ist diese Insel da, gleich unter dem Schiff. Und auf diesem, dann, das ist eine Tagsreise ungefähr. Und dann sind sie weiter gesegelt bis nach Neapolis. Und ich weiß nicht, wie das jetzt heißt. So Neapramo, glaube ich, ist das der griechische Name. Oder Neapramo. Und da sind sie ausgestiegen und ist dann weiter zum Fuß nach Philippi. Und das ist dann Philippi da oben. Und gibt es eine kleine Linie, das ist Strecke, dass wir sehen können, was er gemacht hat. So 2-3 Tage mit dem Schiff und dann 16 Kilometer nach Philippi zum Fuß. Nun, das Schiff, die jetzt verschwunden ist, Schiff war es war kein Kreuzfahrt. Ja? Ich habe irgendwo gestern, ich weiß nicht, wer es war, auf Facebook, jemand, der eine Kreuzfahrt gemacht hatte und ich hatte mich getäuscht. Ist das ein Schiff? Oder ist das ein Kino? Oder ist das ein Einkaufszentrum? Es war alles auf dem Schiff. Und das Schiff ist wirklich eine Stadt. Okay? Also es hat mehr anzubieten als höchstwahrscheinlich Erlangen. Okay? Alles in einem Schiff. Okay? So war es nicht bei Paulus. Okay? Kreuzfahrt war es nicht. Es war anstrengend. Es war sicherlich nicht die beste Umstände. Und dann 16 Kilometer zum Fuß oder vielleicht mit einem Lasttier bis nach Philippi. Was ist in Philippi passiert? Er wurde da betrogen. Es wurden falsche Zeugen gegen ihn gebracht. Er wurde geschlagen, ins Gefängnis gebracht. Und dann mitten in der Nacht gab es ein Erdbeben. Gott hat ihn befreit. Und haben sie die Gemeinde, die Geschwister dort ermutigt, dass es übrigens die erste europäische Gemeinde gegründet dort in Philippi. Wir können Paulus dafür danken, dass wir jetzt in Europa Gemeinden haben. Da ist es angefangen, in Philippi, mit Lydia und die anderen, die zu Jesus gefunden haben, auch dem Kerkermeister. Umstände waren schwierig. Medizinisch gesehen hatte dem Arzt Paulus gesagt, du sollst jetzt sofort dich krank schreiben lassen und eine lange Pause machen. Heutzutage auf alle Fälle, oder? Was ist Paulus, was hat Paulus getan? Er ist weitergereist. Ist dann nach Thessaloniki. Die Ortschaft so ungefähr irgendwie die Strecke hier? 170 Kilometer und dort hat er weiter gedient. Hat er weiter Jünger gemacht. Er konnte nicht aufhören. Trotz der Schmerzen, trotz der Müdigkeit. Also so ein langer Weg, 170 Kilometer. Von hier bis München war es zum Fuß. Autobahn war nicht so schön. Römische Straße gab es zwar, aber zum Fuß, ja, Nike gab noch nichts. Wir waren mit Sandalen, Lasttieren, die auch nicht die besten Federn hatten. Paulus sagt, sondern nachdem wir vorher gelitten hatten, misshandelt worden waren, wie ihr wisst, in Philippi, wurden wir freimütig in unserem Gott das Evangelium Gottes zu euch zu reden, unter viel Kampf. Jesus will, dass wir von ihm erzählen, trotz der schwierigen Umstände. Jesus will, dass wir von ihm erzählen, dass wir ihm dienen, trotz der schwierigen Umstände. 100 Kilometer mit dem Segelschiff, 100 Kilometer weiter von Samothrake bis Neapolis, insgesamt 170 Kilometer zum Fuß. Wir haben freimütig unserem Gott vertreten zu euch. Sind wir überrascht, wenn es schwierig ist im Dienst? Denken wir, etwas schief gelaufen ist, wenn es schwierig ist? Wie oft warten wir, bis die Umstände passend sind, bevor wir Gott dienen? Wenn Paulus das getan hätte, wie viele Gemeinden wir menschlich gesehen in Kleinasien gegründet, in Griechenland, Italien, Spanien, Palästinien. Ich würde sagen, keine. Paulus war bereit, trotz der Umstände Gott zu dienen. Tatsache ist, Dienst für den Herrn kann ein Kampf sein. Es gab Widerstand. Er sagt, es war unter viel Kampf, sagte er hier. Er sagte die Realität, es war nicht einfach. Es gibt oft Widerstand, wenn wir den Herrn dienen. Wir möchten eine Stelle betrachten, wo Paulus das auch erwähnt, in 1. Korinther 16, Vers 9. 1. Korinther 16, Paulus sagt, einfach wie es war. Vers 16, Vers 9, er sagte zu der Gemeinde, ich werde aber bis Pfingsten in Ephesus bleiben, denn eine große und wirksame Tür ist mir geöffnet worden und der Widersacher sind viele. Ich denke, manchmal betonen wir zwar das zweite Teil, aber es ist schon Realität. Es gibt Widersachen, wenn wir Gott dienen. Nun, war das Paulus der Fokus, der Widersacher? Eigentlich, wie er das hier beschreibt, nicht. Sein Fokus war, die Tür ist auf. Eine große und wirksame Tür ist mir geöffnet worden. Und es gibt viele Widersacher. Widersachen, Widerstand gibt es. Aber für Paulus war der Fokus auf die offene Tür. Das ist der Unterschied zwischen einer pessimistischen Auffassung, wo wir einfach, oh, es wird schwer. Paulus sagt, okay, es gibt viele Widersachen, aber die Tür ist auf. Wir gehen durch, trotz der Widersache und Widerstand. Jesus will auch, dass wir auch weiter von ihm erzählen, trotz der Widerstand. Vielleicht ist der größte Widerstand in uns persönlich. Und das finden wir von Paulus selber, wo er wo Paulus sagt in Galater 4, Vers 13, ihr wisst aber, dass ich euch einst in Schwachheit des Fleisches das Evangelium verkündigt habe. Paulus erwähnt hier höchstwahrscheinlich, dass er krank war, dass er wirklich angeschlagen war. Aber er sagt, trotz der Umstände, ich durfte im Schwachheit des Fleisches das Evangelium verkündigen. Oft ist der Kampf, der größte Kampf, für mich mindestens, in mir. Nicht die anderen, sondern in mir. Weil mein alter Mensch, mein Fleisch, möchte nicht Gott dienen. Möchte nicht über Gott Jesus erzählen. Schämt sich von Jesus und das Evangelium. Aber wir haben Jesus in uns. Und Paulus sagte, ich schäme mich des Evangeliums nicht, dann ist es die Kraft Gottes zum Heil. Es rettet Menschen. Wir müssen es einfach weiter sagen. Es ist nicht unsere Aufgabe, die Menschen zu retten. Es ist uns, oder zu bekehren. Es ist unsere Aufgabe, die Botschaft weiter zu erzählen. Es gibt Widerstand. Und trotz dem Widerstand war Paulus bereit, in Thessaloniki zu dienen. Die Frage ist, sind wir bereit, trotz Umstände, trotz die Schwierigkeiten Gott zu dienen? Was hält uns zurück? Wie viel kostet es? Oder wie groß muss denn Aufwand oder Schwierigkeit sein, um uns fernzuhalten, Gottes Wille zu tun und zu dienen? Wenn wir schnell, oh, ich spüre das in dem Hals, dann können wir Gott nicht dienen. Paulus hat nicht geguckt, wo es wehgetan hat, bevor er überlegt hat, diene ich Gott, spreche von Jesus oder nicht. Ich weiß, das tritt auf den Schlips von uns allen. Aber ich denke, das ist hochaktuell, wenn wir in einem Wohlstand leben, das überlegen. Paulus hat nicht geguckt, wie das geschmerzt hat auf dem Rücken. Er ist einfach weitergereist, für Jesus unterwegs. Denn Gott hat ihm die Kraft gegeben, weiter zu dienen. Jesus hat dich berufen, Jünger zu machen. Nimmst du seinen Befehl ernst? Jesus will, dass wir von uns ihm weiterzählen, trotz der schwierigen Umstände. Aber zweitens, Jesus motiviert uns zu evangelisieren. Jesus motiviert uns zu evangelisieren. Zu schnell weg. Erstens wegen der Wahrheit. Schau, wie Paulus hier spricht, wie er gedient hat. Denn er sagte, denn unsere Ermahnung, Vers 3, geschah nicht aus Irrtum, auch nicht aus Unlauterkeit, auch nicht mit List, sondern wie wir von Gott tauglich befunden worden sind, mit dem Evangelium betraut zu werden. So reden wir, nicht um Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Paulus sagte hier, wir haben nicht mit List die Wahrheit weitergegeben. Paulus war überzeugt, dass er die Wahrheit hatte. Er musste nicht irgendwie das Evangelium verändern, um das passend zu machen, aktuell zu machen, treffend zu machen. Er hat die Botschaft einfach weitergegeben. Nicht mit List oder Unlauterkeit, sondern wie wir von Gott tauglich befunden worden sind. Wir müssen überzeugt sein, dass wir die Wahrheit haben. Nun, in unserer heutzutage ist das wirklich arrogant gesehen, wenn du sagst, ich habe die Wahrheit. Habt ihr das erfahren? Jemand sagt, keiner kann wirklich die Wahrheit wissen. Das habe ich diese Woche von einem Freund von mir gehört. Okay. Er hätte nicht davon, wenn jemand sagt, dass er die Wahrheit hat. Aber eigentlich ist das von sich selbst ein Widerspruch. Weil wenn ich hatte nicht die Zeit, weil ich auf das Gerät war, Sport machen, ich war außer Atem, aber ich wollte ihm sagen, bist du absolut sicher, dass keine die absolute Wahrheit hat? Weil wenn er absolut sicher ist, dann eigentlich sagt er, dass er die absolute Wahrheit hat. Es ist ein Widerspruch. Kannst du nicht sagen, dass keine die Wahrheit hat, weil dann sagst du eigentlich das Gegenteil. Jesus sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das durfte ich meinen Freund sagen. Dass er überlegt, eigentlich ist es doch jemand, der die Wahrheit hat. Ich habe die Wahrheit erfahren zwar, aber es liegt nicht in mir. Das wäre hochüberheblich, hocharrogant. Die Wahrheit habe ich in Jesus Christus gefunden. Also hat er selber gesagt. Paulus war absolut sicher, dass er die Wahrheit hatte. Das hat ihn getrieben, das hat ihn motiviert, weiter von Jesus zu erzählen. Und er war bereit, das zu tun. Aber ich möchte die Frage stellen, für wen oder warum evangelisieren wir? Warum halten wir eine Evangelisation diese Woche? Und ich möchte was sagen, die vielleicht erst falsch klingt, aber ich sage es trotzdem. Die Evangelisation, die erste Warum und Zweck für die Evangelisation ist nicht, dass Menschen Jesus finden. Ist es ein Ziel? Absolut. Aber ist es nicht unser Hauptziel? Unser Hauptziel für die Evangelisation ist nicht hier, dass die Gemeinde wachsen wird. Was ist unser Hauptziel? Unser Hauptziel ist, Gott zu verherrlichen. Dass anderen Menschen, dadurch, dass sie Jesus finden, Gott, den wahren Gott, verherrlichen. Wenn du unterwegs bist heute Morgen oder unterwegs warst, wenn du Menschen gesehen hast, sie genießen die Sonnenschein. Sie werden heute beim Mittagessen was Leckeres essen, vielleicht grillen und Frucht, Obst, alles Mögliche essen. Sie atmen gute Luft. Wir haben super Luft hier in Bayern. Aber wie viele von den Menschen danken Gott dafür? Wie viele Menschen werden den Kopf beugen und mit Dankbarkeit sagen, danke Herr, dass wir heute was zu essen haben. Unser Ziel ist, dass Menschen Gott verherrlichen, weil dafür hat er die geschaffen. Es ist nicht menschenzentriert. Es geht nicht um uns, es geht um, was Gott tun möchte. Das möchte ich kurz zeigen in Römer 15, Vers 9. Römer 15, Paulus, das war auch sein Ziel. Ist nicht nach Thessaloniki gereist, nur damit sie Jesus finden. Er hat ein größeres Ziel als das. In Römer 15, Vers 9, er sagte, damit die Nationen aber Gott verherrlichen um der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht, darum werde ich dich bekennen unter den Nationen und deinen Namen Lob singen. Im Zusammenhang spricht er von seiner Missionsreise, was ihn getrieben, motiviert hat. Es ging darum, dass die Nationen Gott verherrlichen. Für seine Barmherzigkeit, für seine Gnade. Das ist unser Ziel für die Evangelisation. Dass sie erkennen, wer der wahre Gott ist. Und dass sie seine Luft einatmen, dass sie seine Tiere, seine Pflanzen, die Frucht seiner Pflanzen essen und genießen. Dass sie Ohren haben, dass sie leben, kommt von ihm, von seinem guten Hand. Dass wir so schnell beklagen wir uns, weil wir nicht genug haben. Weil es doch nicht geschmeckt hat, weil meine Luft noch nicht gut genug ist, weil mein Leben wirklich nicht schön genug ist, aber das alles, alle seine Güter hat er gegeben. Seine Sonne scheint auf dem Gerechten und den Ungerechten gleich. Und dass sie das erkennen, dass er da ist und dass er sie liebt. Und das größte Geschenk ist nicht der Luft, das Fleisch, Gemüse. Jetzt haben wir langsam Hunger, gell? Es dauert nicht lang. Wir werden es überleben. Das größte Geschenk ist, dass wir ewiges Leben haben können in Jesus Christus, unserem Herrn. Wenn wir so solche Herzen haben, Paulus sagte, wir machen das für ihn. Das heißt, wenn wir dienen bei der Evangelisation, wenn wir dienen jeden Sonntag, Mittwoch, unter der Woche, wenn wir einander anrufen, es geht nicht darum, dass wir nur etwas getan haben. Wir haben abgehakt mit Gott, okay, er hat das gemacht und das gemacht. sondern Gott ist der Herzenskenner. Für ihn geht es darum, was wir, mit welcher Motivation wir gemacht haben. Und so hat Paulus gesagt in Vers 4, nicht mit List, sondern wir von Gott tauglich befunden worden sind. Das heißt, sie haben wirklich versucht, für Gott zu leben. Aber wirklich hat er ernst genommen mit seinem Wandel mit dem Herrn. Und dann mit dem Evangelium betraut zu werden. So reden wir nicht, um Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Also ich möchte fragen, wenn wir dienen bei der Evangelisation, wenn wir mit Menschen über Jesus reden, denken wir an uns? Denken wir nur an den anderen Menschen? Oder denken wir an Gott, der die Herzen prüft? Machen wir das für ihn? Er ist der Herzenskenner. So hat David gesagt in der Stelle an der Leinwand, in 1. Chronik, ich habe erkannt, mein Gott, dass du das Herz prüfst. Und an Aufrichtigkeit hast du gefallen. So prüft der Herr unserem Herzen. Sprüche 17, Vers 3 sagt, der Schmelztiegel für das Silber und der Ofen für das Gold, aber ein Prüfer der Herzen ist der Herr. Er prüft unsere Herzen. Werden wir dienen bei der Evangelisation, um ihn zu verherrlichen, oder machen das irgendwie für uns oder für Menschen? Ist es menschzentriert oder ist es gottzentriert? Wenn wir ihm dienen, wenn wir es für ihn tun, werden wir umso mehr die Menschen lieben, weil er den Menschen liebt. Aber es fängt mit seiner Liebe an, nicht unsere künstliche, menschliche Liebe. Jesus will, dass wir von ihm erzählen, trotz der schwierigen Umstände. Jesus motivierte uns zu evangelisieren. Und drittens, Jesus ruft uns als Evangelisten vorzuleben. Wir sind alle Evangelisten. Und natürlich sollten wir von Jesus erzählen. Aber Paulus hat auch das vorgelebt. Wir haben nicht die Zeit, das wirklich in die Tiefe zu gehen. Aber spricht zum Beispiel, wie sie nicht mit schmeichelnder Rede aufgetreten sind, noch mit einem Vorwand für Habsucht, Gottes Zeuge. Sie sind nicht gekommen, um Menschen einfach zu schmeicheln, ein schönes Wort zu sagen, damit wir ein gutes Ergebnis bekommen. Obwohl es nicht wirklich die Wahrheit ist, übertrieben vielleicht, damit wir bekommen, was wir haben wollen. Paulus sagt, so sind wir nicht gekommen zu euch. Nicht, dass er nicht nett war, aber er hat die Wahrheit gesagt. Er war lieb mit ihnen. Und das ist etwas Wichtiges, dass wir schon etwas gemeinsam mit den Menschen finden, dass wir dann mit ihnen reden. Das ist ganz normal. Aber Schmeichelei mit dem Evangelium hat Paulus nicht gemacht. Hatte die Menschen nicht angelockt. Sondern er war ehrlich. Gott will, dass wir echt sind, dass wir ehrlich sind mit Menschen. Und nicht nur was Schönes sagen, damit wir dann später irgendwie die fangen können. Das ist es nicht. Das ist ganz menschlich. Wir können Menschen nicht einfach betrügen, an Jesus zu glauben. Nein, wir sollten ihnen lieber die Wahrheit sagen. Und vor allem die Wahrheit vorleben. Weil Gott derjenige ist, der die Herzen verändert. Das wissen wir zwar, aber so oft machen wir das andere. Und das ist wirklich der Unterschied zwischen einer falschen Religion und dem wahren Glauben. Römer 16, haben wir nicht die Zeit, aber wir können es später aufschlagen. Römer 16, Vers 17, er spricht davon. Falsche Lehrer, die einfach geschmeichelt haben, um anderen anzulocken. Okay? Manchmal können wir schuldig sein, auch als Christen das zu machen. Lass uns nicht eine Gemeinde sein, der versucht, die Menschen durch betrügerische, unehrliche Methoden zu erreichen. Sei echt, sei ehrlich. Wir sollen aufpassen, wenn wir mit Gott zentriert sind, als Gemeinde, dass wir nicht selber im Vordergrund stehen. Paulus wollte nicht im Vordergrund stehen. Er hat einfach die Wahrheit weiter gesagt. Wollten wir Aufmerksamkeit auf uns haben? Wollen wir merken, oh, er macht das, sie macht das? Oder machen das wirklich für Gott? finden wir ein Stück Motivation darin, dass Menschen auf uns schauen? Finden wir da ein bisschen hochgepusht? Ah, schön, weil wir was gemacht haben. Oder machen das wirklich für Gott? Paulus hat gelernt, alles wirklich nur für den Herrn zu tun. Und darin war sein Antrieb, darin fand er seine Halt. Sollen kommen mit Herzen voller Liebe. Er spricht hier von Paulus zärtlich wie eine Mutter, stillende Mutter. Wenn Paulus denken, wir denken schon an eine harte. Ne? Okay. Aber er sagte, ich bin zu euch wie eine stillende Mutter gekommen. Okay. Eine stillende Mutter, es ist egal, was anders passiert, sie denkt nur an das Kind, das er bekommt. Und ich sage euch, es kostet die Mutter Kraft. Es kostet die Mutter Nahrung. Von ihrem eigenen Leib kommt es, dass das Baby bekommt, was er braucht. Es wird uns kosten. Was sagt er in den nächsten Verse? In Vers 8. Er sagt, wir waren so in Liebe zu euch hingezogen, waren wir willig, euch nicht allein an Evangelium Gottes, sondern auch an unserem eigenen Leben Anteil zu geben, weil ihr uns lieb geworden wart. Es kostet uns, es geht an der Substanz, wenn wir Gott dienen. Das heißt, bei der Evangelisation oder im Alltag mit dem Herrn dienen, müde zu sein, ist nicht immer verkehrt. Es kostet uns Kraft. Gott will, dass wir so mit ganzem Herzen, mit unserem ganzen Körper dabei sind, unsere ganze Kraft ihm dienen, aus Liebe zu ihm. Und dann hat Paulus dann die Wahrheit vorgelebt. Die Zeit ist längst vorbei, aber ich möchte uns fragen, hast du deine Zuversicht in deine Methoden zu evangelisieren? Hast du Zuversicht, wenn du überlegst, mit jemandem über Jesus zu reden, dass du mit deiner Persönlichkeit irgendwie die gewinnen kann? Oder mit schönen Worten? Darin liegt es, deine Zuversicht? Dein Vertrauen? Paulus sagt, die Kraft ist das Evangelium. Unsere Aufgabe ist, das weiter zu erzählen. Dass Jesus Christus in der Welt gekommen ist, um an unserer Stelle, als Stellvertretender für die ganze Menschheit zu sterben, an unserer Stelle. Und darin ist die Liebe Gottes erwiesen, dass er für Sünder gestorben ist, wie du und ich, dich und mich, dass er am Kreuz gehängt hat und 3 Tage im Grab war und am 3. Tag auferwacht wurde aus dem Toten. Und diese Botschaft ändert die Menschen. Nicht unsere Methoden. Nicht unsere Worte. Für die Evangelisation möchte ich uns ermutigen, praktisch. Intensiviere deine Beziehung zum Herrn. Es gibt viel zu tun. Es wird viel Zeit, Kraft genommen. Aber ich möchte sagen, am wichtigsten ist es, dass wir unsere Beziehung zum Herrn pflegen. Wir brauchen seine Kraft. Es ist nicht nur eine unpersönliche Sache, sondern dass wir unserem Herzen ihm ausschüttern, dass wir sagen, Herr, ich möchte bereit sein, auch zu hören, was du mir sagen möchtest. Ich möchte ein Gefäß in deinem Hand sein, anderen zu dienen, weil die Zeit knapp ist. Die Menschen gehen verloren. Ich möchte mit einem, die Zeit fehlt, vielleicht ein anderes Mal, oder gut, mache ich doch. Eine Missionarin, Amy Carmichael. Sie hat einen Traum gehabt. Sie war 55 Jahre im Dienst. Sie hat Waisenkinder geholt und sich darum gepflegt. Von Hindu-Tempeln, die als Sklaven, als Sexsklaven genommen wurden, hat sie gerettet und dann zu Jesus geführt und hat ihn gepflegt oder untergebracht. Viele Jahre im Dienst. Sie hat einen Traum gehabt. Ich möchte diesen Traum vorlesen. Es ist schon nüchtern. Ich mache nicht oft so eine nüchterne Geschichte, aber ich möchte uns aufmerksam machen, wie ernst die Zeiten sind, wie ernst unser Leben ist. Und dass wir überlegen und dass wir in Liebe zu dem Herrn Jesus dann auch Jünger machen. Die Tomtoms, Trommeln schlugen die ganze Nacht und die Finsternis umschlang mich. Als wäre sie greifbar und lebendig, so war es in Indien. Schlafen konnte ich nicht und lag wach und sah. Ich stand auf einem grasigen Flecken und zu meinen Füßen brach ein Abgrund ab. In schier unendlichen Tiefen. Ich schaute, konnte aber keinen Grund sehen. Nur Formen wie Wolken, schwarz und wütend verschlungen. Große Windschatten verhüllten Höhlen und unermesslichen Tiefen. Ich wich zurück, schwindelig durch die Tiefe. Dann sah ich Formen von Menschen, die einzeln auf dem Gras liefen. Sie bewegen sich auf dem Abgrund zu. Da war eine Frau mit einem Baby auf dem Arm und einem anderen Kind, das sich an ihrem Kleid festhielt. Sie war unmittelbar vor dem Abgrund. Dann sah ich, dass sie blind war. Sie hob ihren Fuß zum nächsten Schritt. Er trat ins Leere. Sie war fort. Oh, der Schrei, als sie fielen. Ich sah weitere Menschenströme aus allen Richtungen. Allen waren blind, stockblind. Alle steuerten direkt auf dem Rand des Abgrundes zu. Ich fragte mich mit einer Verwunderung, die einfach nur Qual war, warum sie niemand am Rand des Abgrundes aufhielt. Ich selbst konnte es nicht. Ich war auf den Boden festgeklebt und konnte nur rufen. Dann sah ich, dass entlang der Abgrundkante in Abständen Wachen aufgestellt waren. Aber die Abstände waren zu groß. Es gab große, unbewachte Lücken. Durch diese Spalten fielen die Menschen in ihre Blindheit, völlig ungewarnt. Dann sah ich etwas, wie ein kleines Bild des Friedens. Eine Gruppe von Menschen saßen unter Bäumen mit dem Rücken zum Abgrund. Sie stellten Gänse-Lümpchenketten her. Manchmal, wenn er ein herzerreißender Schrei die Stille durchbrach, fühlten sie sich gestört und sie empfanden das als einen ziemlichen vulgären Lärm. Wenn dann einer von ihnen aufsprang und gehen wollte, um etwas zu unternehmen, um zu helfen, dann zogen all die anderen den einen wieder runter. Was regst du dich so auf? Warte, bis du einen klaren Ruf erhältst. Du bist mit deiner Gänseblümchenkette doch nicht gar nicht fertig. Es wäre sehr selbstsüchtig von dir, jetzt loszugehen und uns hier deine Arbeit machen zu lassen. Da war noch eine andere Gruppe. Es waren Menschen, deren großer Wunsch es war, mehr Wächter auszusenden. Sie stellten fest, dass nur sehr wenige bereit waren zu gehen. Und manchmal gab es kilometerweit keine Wachen vor dem Abgrund. An einer Stelle stand ein Mädchen allein auf ihrem Platz und winkte die Leute zurück. Aber ihre Mutter und alle Freunde riefen und erinnerten sie, dass es Zeit war, den Dienst in der Heimat zu beginnen und dass sie die Regeln nicht brechen dürfe. Weil sie müde war und eine Veränderung brauchte, ging sie und ruhte sie für eine Weile aus. Aber niemand wurde geschickt, um ihre Lücke zu schließen. Und unaufhörlich fielen die Menschen wie ein Wasserfall aus lauter Seelen. Und das Mädchen, das sich danach sehnte, wieder ihr Platz in den Lücken einzunehmen, meinte, den Kleinen weinen zu hören. Einen Kleinen, der am Abgrund stand. Sie sprang auf, wollte gehen. Aber die anderen kritisierten sie und erinnerten, dass niemand gebraucht wird. Sie wüssten, dass sich schon jemand gut um ihre Lücken kümmern würde. Und dann sangen sie ein Lied. Durch das Lied hindurch erklang ein anderer Ton, wie der Schmerz einer Million gebrochener Herzen, ausgewrungen in einem einzigen vollen Tropfen, ein einziges Schluchzen. Ein Schrecken großer Finsternis war auf mir, denn ich wusste, was es war. Der Schrei des Blutes. Dann donnerte eine Stimme, die Stimme des Herrn, und er sagte, was hast du getan? Denn die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde. Tomtom schlugen noch immer schwer. Dunkelheit bebte und er zitterte noch immer über mir. Ich hörte die Schreie der Teufeltänzer in Indien und seltsame wilde Schreie der von Teufel Besessene gerade vor der Türe. Nach alledem, was soll es? So ist es viele Jahre gewesen, so wird es noch Jahre weitergehen. Warum machen wir so viel Aufhebens davon? So das Gebet. Gott, vergib uns. Gott, rüttle uns wach. Beschäme uns aus unserer Gleichgültigkeit heraus. Beschäme uns aus unserer Sünde heraus. Ich weiß, das ist nüchtern zu hören. Aber liebe Geschwister, wir müssen geistlich denken. Und wenn wir Menschen sehen, die vorbeilaufen, da ist eine Seele, die entweder in der Ewigkeit bei Gott sein wird oder Ewigkeit in der Hölle sein wird. Da ist eine liebe Frau, die noch nicht von Jesus gehört hat. Und sind wir schuldig, Gänseblumenketten zu machen, während die Leute in der Hölle gehen. Wir können schon ein Stück von dieser Frau lernen, die ihr Leben investiert hat für den Herrn und wirklich gelernt hat, was wichtig war, die Kostbarkeit der Seelen von Menschen, damit sie Jesus finden, damit sie für die Ewigkeit bei ihm sein werden. Was können wir damit machen? Ich möchte praktisch sagen, diese Woche, schüttel dein Herz aus für deine lieben Nachbarn, für deine lieben Familie, deine lieben Freunde. Wann war das letzte Mal, dass du geweint hast für deine ungläubigen Familie? Dass du wirklich vor dem Herrn es gebracht hast und gefleht hast, erwartungsvoll, dass er was macht. Dass wir gezielt das machen. Mach es machbar. Vielleicht einen Person. Du sagst, okay, wen das, wo das, soll das sein? Überleg mal, wer das sein kann. Wer der Herr dir aufs Herzen legt. Dass du betest, gezielt für ihn, für sie, dass sie kommen werden. Evangelisation wird in einer Woche vorbei. Dann kannst du weiter beten für ihn, für sie. Dass sie zu Jesus finden. Und in seinem Preisenlob für ihn allein leben. Wir wollen beten. Lieber Herr, du weißt, wie träge wir sein können in unserem Wohlstand. Wir haben es so gut, dass wir nicht an der Ewigkeit denken. O Herr, wie schnell ist das Leben vorbei? Und können wir nicht mehr zurück? Und wie der reiche Mann seine Brüder nicht mehr über Jesus erzählen durfte. Es war vorbei. O Herr, lass uns die Zeit auskaufen für dich, bis wir heim sind. Dass wir viele Seelen mit uns nehmen im Himmel, weil dein Wort die Kraft hat, Menschen zu erreichen. O Herr, Himmel ist echt und die Hölle ist auch echt. Wir wollen, Herr, dass Menschen dich finden, bevor es zu spät ist. Bereite du unsere Herzen vor. Herr Jesus, bereite mein Herz vor. Ein Gefäß in deinem Hand zu sein, damit du mich erfüllen kannst, mich gebrauchen kannst und jede von uns gebrauchen kannst, Jesus zu finden. Amen.